Auch von meiner Seite aus noch einen wunderschönen guten Morgen miteinander. Ich freue mich, dass ihr da seid, dass wir zusammen Gottesdienst feiern, in diesem Wissen, dass Gott selber da ist. Ich bin ganz sicher, jeder und jede von euch hat schon einmal eine Prüfung gehabt. Und dann hört man den Satz: Sie haben die Prüfung bestanden. Wer hat diesen Satz nach seiner Führerschein vor der Fahrprüfung nicht sehr gerne gehört? Der Prüfer gratuliert dem Prüfling und drückt ihm den Führerschein in die Hand. Puh, endlich, geschafft, vorbei der Lernstress, vorbei die Aufregung, den Führerschein in der Tasche. Viele von uns kennen dieses Gefühl, haben Prüfungen erlebt und wissen, was das bedeutet. Ohne Prüfungen kommen wir nicht weiter. Prüfungen gehören zu unserem Leben dazu, auch zu unserem Glaubensleben. Nun ist das so. Gewöhnlich stehen Prüfungen ja immer am Ende eines Lernabschnittes, am Ende einer Lektion oder einer Ausbildung. Geprüft wird dann, was gelernt wurde oder auch nicht gelernt wurde. Und am Ende erhält der Prüfling sein Zeugnis mit der entsprechenden Note. Bei Glaubensprüfungen ist das genau umgekehrt. Zuerst wird das Zeugnis überreicht, dann folgt die Prüfung. So jedenfalls war es bei Jesus. Als er nach seiner Taufe im Jordan das Wasser verließ, bekam er von Gott sein Zeugnis überreicht. Das ist mein geliebter Sohn, an dem habe ich große Freude. So hörte man Gottes Stimme. Und diese Auszeichnung erhielt Jesus vor seiner Prüfung. Du bist mein Sohn. Wir gehören zusammen. Du und ich. Diese Auszeichnung schenkt Gott auch uns vor jeglicher Prüfung. In der Taufe wurde uns zugesprochen, du bist mein Kind. Und dieses Zeugnis gilt es im Glauben anzunehmen. Aber zuerst einmal geschenkt, ohne Lernstress, ohne Examen gibt es das Prüfsiegel. Du bist von Gott geliebt. Du gehörst, du und Gott, ihr gehört zusammen. Das ist Gottes Plan für dich. Nun sage ich bei einem Taufgespräch immer, naja, Gott ist da, aber er hat dir nie ein gechilltes Leben ohne Höhen und Tiefen versprochen. Nie nur ein sonniges Leben auf der Sonnenseite. Aber er hat versprochen, dass er mit seinen Kindern durch Höhen und Tiefen, durch dick und dünn geht. Denn als Kinder Gottes gehören Glaubensprüfungen zum Leben dazu. Damit wir auf solche Glaubensprüfungen gut vorbereitet sind, hat uns Matthäus eine Musterprüfung aufgeschrieben, die Jesus erlebt hat. Ich lese den Predigttext für heute aus Matthäus 4. Er ist überschrieben mit Jesu Versuchung. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. Und da er 40 Tage und 40 Nächte gefastet hatte, hungerte ihn. Und der Versucher trat herzu und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn, so sprich, dass diese Steine Brot werden. Er aber antwortete und sprach: Es steht geschrieben, der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Da führte ihn der Teufel mit sich auf die heilige Stadt und stellte ihn auf die Zinne des Tempels und sprach zu ihm: Bist du Gottes Sohn? So wirf dich hinab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln für dich Befehl geben und sie werden dich auf den Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößt. Da sprach Jesus zu ihm: Wiederum steht auch geschrieben, du sollst den Herrn, deinen Gott, nicht versuchen. Wiederum führte ihn der Teufel mit sich auf einen sehr hohen Berg und zeigte ihm alle Reiche der Welt und alle Herrlichkeit und sprach zu ihm: Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da sprach Jesus zu ihm: Weg mit dir, Satan, denn es steht geschrieben, du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihn allein dienen. Da verließ ihn der Teufel und siehe, da traten Engel herzu und dienten ihm. Soweit diese Geschichte von Jesu Versuchung. Eine Vorbemerkung, und die ist wichtig. Man sagt ja so landläufig, mach's einfach wie Jesus, dann wird alles gut. Aber ich glaube, wir müssen hier genau hinschauen. Jesus macht hier klar, es geht nicht um meinen Plan. Es geht nicht darum, dass ich meinen Willen durchsetze. Nicht darum, dass ich groß rauskomme. Nicht darum, dass ich meinen Glauben groß unter Beweis stelle. Es geht darum, dass diese wunderbaren Worte der Erwählung, die in meiner Taufe, das ist der Vers vor unserem Text, gesprochen wurde, mein ganzes Leben und Sterben, mein Leiden und meine Auferstehung überstrahlen. Du bist mein geliebtes Kind, mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Daran festzuhalten, das hat Jesus alles gekostet. Und deswegen steht dieser Abschnitt auch zu Recht am Beginn der Passionszeit. Denn an dieser Wahrheit festzuhalten, hat für Jesus Leid bedeutet. Ob das im Umgang mit seinen Jüngern, seinen Zuhörern oder den Pharisäern war, ob es in der Zeit seiner Berühmtheit und Anerkennung war oder als er vom Volk abgelehnt und Folter und Tod am Kreuz preisgegeben wurde. Jesus hat es was gekostet. Er wollte diesen Willen seines Vaters festhalten. Er wusste, für mich geht mein Weg durchs Leiden, durch Sterben zu Macht und Herrlichkeit. Da gibt's keine Abkürzung. Mein Vater geht aber diesen Weg mit mir. Er geht seinen Weg, den er geplant hat, mit mir. Und wenn ich diesen Weg gehe, hat Jesus gewusst, dann hat das Auswirkungen für die ganze Menschheit. Denn wenn ich diesen Weg durchhalte, dann werden leidgeprüfte Menschen unter meinem Kreuz Frieden und Vergebung finden. Versöhnung mit Gott und mit sich selbst. Wenn ich das aber nicht tue, wenn ich nach meinem eigenen Willen frage, meinen eigenen Weg durchsetze, nach einer genialen Abkürzung suche, auch dann hätte das fatale Konsequenzen für die Menschheit. Das hat Jesus was gekostet, dran zu bleiben am Willen Gottes. Und deshalb können wir diese Geschichte aus dem Leben Jesu nicht einfach als Blaupause über unsere persönlichen Versuchungen legen. Der Sohn Gottes spielt in einer ganz anderen Liga wie wir. Er kämpft um das Heil aller Menschen auf der ganzen Welt, während wir höchstens um unseren Glauben kämpfen. Doch in diesem kleinen Kampf können wir anhand dieser Musterprüfung trotzdem von Jesus lernen. Von ihm, der das Leiden unter Versuchung in einer Tiefe durchmessen hat, die wir niemals ertragen könnten. Schauen wir auf die Geschichte. Da wurde Jesus vom Geist in die Wüste geführt, damit er vom Teufel versucht würde. So begann damals diese unvergleichliche Prüfung. Um es gleich zu Beginn festzuhalten, Prüfungsvorsitzender war nicht der Teufel, sondern Gottes Geist. Er führte Jesus durch die Prüfung. Der Teufel stellte zwar die Prüfungsaufgabe und hoffte, dass Jesus durch die Prüfung durchfallen würde, aber Gott hat diese Prüfung von Anfang bis Ende in seiner Hand und ihm lag es daran, dass der Prüfling bestehen würde. Da ist zuerst der Ort der Prüfung. Bei Jesus war der Prüfungsort die Wüste. Nach 40 Tagen Fasten war er am Ende körperlich. Die Situation bringt ihn an den Rand des Lebens. Er hat genug von der unbarmherzigen Hitze und vom Hungergefühl. Unsere Glaubensprüfungen sind natürlich nicht an bestimmte Orte gebunden. Sie können uns überall und jederzeit treffen. Natürlich gibt es Zeiten und Orte, wo wir besonders anfällig dafür sein können, sogenannte Wüstenzeiten in unserem Leben. Das können zum Beispiel harte Zeiten sein, so erzählen mir es immer wieder Menschen, so habe ich es auch erlebt, wenn man einen geliebten Menschen verloren hat. Ja, da sagt man immer, da ist jetzt bei Jesus, aber der innere Mensch ist doch angefochten. Da steht man von einem Tag auf den anderen allein da, nach langen Jahren, das Bett neben einem ist leer, der Platz am Tisch ist verwaist. Wüstenzeiten. Oder es können, was noch viel öfters vorkommt, Durststrecken in menschlichen Beziehungen sein. Da war man lange Zeit glücklich miteinander, hat das Leben geteilt, sich gefreut und plötzlich hat man sich nichts mehr zu sagen. Irgendwie hat man sich auseinandergelebt in eine trockene, kraftlose Beziehung hinein. Oder man merkt, ich werde älter, die Kräfte lassen nach, ich kann nicht mehr so, wie ich gern wollte, so werkeln und schaffen, es läuft alles viel schwerer von der Hand. In diesen Wüstenzeiten unseres Lebens sind wir besonders anfällig für allerlei Stimmen, die von außen auf uns einreden. Aber auch in jeder Wüstenzeit unseres Lebens steckt immer eine große Chance der besonderen Nähe mit Gott. Jesus hat diese Zeit in der Wüste ja als Vorbereitungszeit für seinen Dienst gebraucht. Zuerst ging er in die Stille, in die Zweisamkeit mit Gott, dann ging er zu den Menschen. Und ein Blick in die Bibel zeigt uns, dass Wüstenzeiten immer wieder Zeiten der besonderen Gottesbegegnung sind. Denken wir an das Volk Israel auf seinem Weg durch die Wüste 40 Jahre oder Elia 40 Tage in der Wüste, bevor es weiterging. Ich bin überzeugt, es kann uns gelingen, aus den Wüstenzeiten unseres Lebens gestärkt herauszugehen, wenn wir sie auch als besondere Chance der Begegnung und der Nähe mit Gott sehen. Nicht nur als Anfechtung, was kommt da jetzt, sondern auch als Stärkung. Gott ist da und mutet mir das zu und ist dabei und weiß, warum ich diese Zeit brauche. Ich weiß, das ist schwer zu hören, wenn man drinsteckt. Ich glaube aber, das ist ein Geheimnis von dieser Wüstenzeit. Schauen wir nun mal die Taktik an, die der Teufel, der Versucher bei Jesus in der Wüste anwendet. Der macht es total clever. Er kommt nicht so mit der Brechstange, sondern elegant, unmerklich, sogar unfassbar fromm. Und er hat nichts weiter im Sinn, als das Vertrauen zu Gott zu stören, zu missbrauchen, ja zu zerstören. Und da sind wir jetzt zweitens bei den Prüfungsfragen. Bist du Gottes Sohn, so spricht, dass diese Steine Brot werden. Das war die erste Prüfungsfrage. Man muss sich das bildlich vorstellen, nach 40 Tagen knurrt Jesus der Magen und das wird gnadenlos ausgenutzt. Diese Schwachstelle, da setzt der Widersacher an. Natürlich wäre es für ihn und erst recht für alle Welt ein Gewinn, wenn es auf einmal genug Brot gäbe, wenn er dieses Wunder machen würde. Die Frage ist nur, hätten sie ihm mehr geglaubt? Haben sie ihm mehr geglaubt, als er später Menschen geheilt hat und Tote auferweckt hat? Das Wunder allein macht den Glauben nicht. Aber trotzdem, mit so einer Präsentation seiner Fähigkeiten, da kennt er punkten. Eine Steinwüste wird zu Brot, das ist doch eine richtige Attraktion. Aber genau das ist der Knackpunkt. Die Prüfungsfrage zielt auf den Show-Effekt ab. Groß soll die eigene Leistung herausgestellt werden. Die Person von Jesus soll in den Mittelpunkt gerückt werden, um von seinem eigentlichen Auftrag abzulenken. Und Jesus durchschaut das und weiß, das ist nicht mein Weg. Mein Weg ist zu dienen, ein Weg der Liebe bis ans Kreuz. Das steht über seinem Leben. Und er weiß, woran es ankommt, worauf es ankommt. Er kennt dieses tragfähige Fundament in dieser Situation. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Mund Gottes geht. Es ist Gottes Wort, das hier den Weg zum Sieg zeigt. Was er auswendig gelernt hat, trägt ihn in dieser Situation inwendig und damit kann er den Feind auskontern. Ich glaube, das ist top aktuell, bei uns heute auch. Was unseren Hunger nach Leben stillt, ist doch nicht immer mehr, immer besser, immer weiter, immer schneller zu haben. Das macht die innere Leere nicht satt. Wenn das unser Ziel ist, unseren Mangel auszufüllen mit immer mehr, dann laufen wir ein Leben lang in einem Hamsterrädchen. Man strengt sich an, um vorne mit dabei zu sein und gibt alles, um mitzuhalten. Man läuft und läuft und kommt nicht ans Ziel. Deshalb gilt es, den Lebenshunger mit etwas zu stillen, was das Leben wirklich heilsam unterbricht und neu ausrichtet. Gottes Wort, das er uns zum Leben gegeben hat, befreit zum wirklichen Leben. Ich glaube, das ist wirklich was, was unser Leben total tief und weit machen kann. Ich mache es mal an einem Beispiel deutlich. Denken wir an unsere Konfirmanden und Konfirmandinnen. Da macht sich jeder von denen mit Sicherheit so seine Gedanken. Naja, jetzt ist bald Konfirmation, bald werde ich konfirmiert, in ein paar Wochen noch. Dann habe ich es geschafft, ein Jahr lang jeden Mittwoch Konfi-Unterricht. Manchmal hatte ich gar keine Lust dazu, denkt vielleicht der eine oder andere, war bei mir früher nicht anders. Und dann auch noch der Gottesdienstbesuch, Lieder aus dem Mittelalter statt meine GBL-Box. Aber in ein paar Wochen, denken die Konfis, da ist vorbei. Dann gibt's Geschenke, viel Geld, dann hat sich der Aufwand gelohnt. Vielleicht würde es der Versucher heute so ausdrücken. Vergiss alles andere, nimm aus deiner Konfizeit das neue Smartphone und ein paar tausend Euro und das schöne Fest mit. Das genügt. Und wahrscheinlich würden manche Konfis lachen, wenn ich ihnen sagen würde, dass ihr Konfirmationsspruch oder ein Psalm 23, den sie gelernt haben, wichtiger ist als dieses Geld und die Geschenke. Ist aber so. Das Geld wird bald ausgegeben sein, was du davon kaufst, wird nicht ewig halten. Das Smartphone ist in 2 Jahren veraltet und das Fest endet mit vollem Bauch und manchmal leerem Herzen. Aber jedes gute Wort, das du aus deiner Konfizeit in die weiteren Jahre mitnimmst, wird halten und es wird vielleicht immer wertvoller und wichtiger werden in deiner Zeit, in deinem Leben. Dass Gott dein Hirte ist zum Beispiel, kann einmal dein Leben retten. Wenn du ganz unten bist, wenn alles, was du dir vorgenommen und geplant hast, irgendwie scheitert und den Bach runtergeht, dann zu hören, Gott ist da. Der trägt mich, der führt mich, der lässt mich nicht allein, auch im dunklen Tal nicht. Oder dass Jesus Christus dich auch lieb hat, wenn du große Schuld auf dich geladen hast. Das kann für dich einmal den Ausschlag geben, dass du neu anfängst, wenn du in der Sackgasse bist. Allein kannst du nicht rauskommen, aber mit solchem Wort, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euer Leben erfrischen. Merkt ihr was, warum ich sage, dieses Wort Gottes ist so wichtig, es in uns wohnen zu lassen, es in uns Wurzeln schlagen zu lassen, es wirken zu lassen und nicht abzuschieben nach dem Sonntag und zu denken, okay, jetzt habe ich mein Gottesdienst gegeben, das reicht. Mit seiner zweiten Prüfungsfrage geht der Teufel noch einen Schritt weiter. Bist du der Sohn Gottes, so wirf dich herab, denn es steht geschrieben, er wird seinen Engeln deinetwegen Befehl geben und sie werden dich auf Händen tragen, damit du deinen Fuß nicht an einen Stein stößest. Haben wir vorher im Wilhelmsdorfer Psalm gebetet. Scheinheilig fordert der Widersacher Jesus durch ein Bibelzitat zum Handeln auf. Mach mal, Jesus. Gott hat's doch versprochen, dass er auf dich aufpasst. Das wär's doch. Jesus auf der Zinne des Tempels etwa 150 Meter über der Schlucht des Kidron-Tales, so als Überflieger. Aber Jesus durchschaut diese Absicht. Dem Widersacher geht es doch gar nicht darum, dass der Sohn Gottes groß rauskommt. Sein Ziel ist es, dass der Sohn das Vertrauen zum Vater missbraucht. Das Faszinierende und Machbare soll über den Glauben siegen. In meiner Jugend haben wir über eine Gruppe gestaunt, ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber die waren wirklich so drauf, die sind beim Autofahren, ohne zu gucken, in die Kurve rein und haben davor ein Gebet gesprochen, Gott wird auf mich aufpassen. Das meine ich damit, manchmal mit Gott versuchen. Zudem hat er uns auch Hirn geschenkt, dass wir unser Leben gestalten und nicht sozusagen, ich bete und kann alles machen. Das ist ein missbräuchlicher Glaube. Aber auch diese Aktion, dieses Darstellen ist uns doch gar nicht so fremd. Oft sind es bei uns Aktionen, in denen wir am Ende groß rauskommen. Und dabei instrumentalisieren wir nicht selten Gott zum Showmaster unseres Lebens und unserer Selbstdarstellung. Das kommt dann manchmal ganz demütig daher. Ah, die anderen, die sollen ruhig sehen, wie tüchtig du dich einbringst, wie vollmächtig du betest. Ah, und der Pfarrer, erst war das heute wieder eine Predigt, toll. Da kann man stolz sein drauf. Merkt ihr was? Es geht nie darum, als Christen, was wir darstellen, sondern es geht euch darum, was Jesus aus uns macht. Ihr merkt, worauf ich hinaus will. Es geht nicht darum, die Fähigkeiten und Gaben und das, was wir können, unter den Scheffel zu stellen und zu sagen, ich bin so demütig, ich mache gar nichts mehr. Aber wir leben als Christen immer aus dem Vertrauen zu Gott, unserem Vater. Auf ihn soll unser Leben in Wort und Tat hinweisen, sonst kommen wir auf die schiefe Bahn. Schnell sind wir dann versucht, Gott zu versuchen und vergessen dabei, dass wir ihm alles zu verdanken haben. Ich habe ganz am Anfang meines Theologiestudiums ein Wort bekommen, das steht immer noch in meinem Büro. Was bist du, dass du nicht empfangen hast? Die letzte Versuchung Jesu Das ist sozusagen das finale Furioso, das schlägt dem fast den Boden aus. Das alles will ich dir geben, wenn du niederfällst und mich anbetest. Da will der Teufel Jesus tatsächlich was andrehen, was ihm schon lange gehört. Jesus ist doch der Herr über alle Mächte, Reiche und Gewalten. Und er ist es deswegen, weil er sein Vertrauen auf Gott nicht aufgekündigt hat und falsche Götter angebetet hat. Jesus lässt sich nicht auf lose Versprechungen ein, um scheinbar zu gewinnen. Er kennt das Fundament, auf dem Leben sicher gelingt. Du sollst anbeten den Herrn, deinen Gott, und ihm allein dienen. Das ist so, liebe Geschwister. Den Herrn, den wir in unserem Leben anbeten, der wird über uns herrschen. Wenn wir Geld, Erfolg, Menschen, Macht oder Besitz anbeten, dann werden diese Dinge von uns Besitz ergreifen. Wenn wir aber Gott Mittelpunkt unseres Lebens sein lassen, dann werden wir das Gleiche wie Jesus erfahren. Alles, was uns bedrückt und versucht, muss weichen vor Gott, der es gut mit uns meint. Jesus nun hat diese Prüfung mit Bravour bestanden. Aber bei allem Ernst der Nachfolge, und da schließt sich der Bogen, müssen wir eines bedenken: Wir sind nicht Jesu. Wir sind in seiner Spur, aber wir sind nicht Jesus. Wir werden immer wieder der Versuchung erliegen. Christen sind nicht perfekt. Aber daran brauchen wir nicht zu verzweifeln. Denn wenn wir nur auf unsere Niederlagen schauen, dann hat uns der Satan wirklich am Wickel. Er redet uns ein: Da taugst du nichts. Du bist ein Versager. Du brauchst gar nicht um Vergebung zu beten. Das Ziel des Versuchers ist es, die Beziehung zu Gott zu kappen und Misstrauen zu sehen. Schau und vertraue auf Jesus allein. Weil Jesus für dich die Versuchungen erlitten hat und durchlitten hat, kann er recht für dich beim Vater eintreten. Dafür ist er diesen Weg gegangen, bis ans Kreuz, damit wir uns an ihn dranhängen können. Gerade unser Versagen brauchen wir nicht zu verstecken und zu verheimlichen. Jesus weiß, was Versuchung bedeutet. Er macht für uns ein breites Kreuz. Und wir dürfen uns bei ihm bergen und verstecken. Auch dann, wenn wir eingeknickt und schuldig geworden sind, dann ist er da und sagt zu uns: Für dich, mein Kind, für dich habe ich gelitten. Du bist willkommen und geliebt. Komm zu mir. Amen.